Ich glaube, zunächst einmal kann ein Blick in die Religionssoziologie hilfreich sein. Da stimme ich Ihnen ganz zu. In den 60er Jahren galt es unter den Religionssoziologen als ausgemacht, dass der Säkularisierungsprozess irreversibel ist und zum Ende der Religion führen wird. Um die Jahrtausendwende, vielleicht schon vorher, ist diese These völlig aufgegeben worden in den Religionssoziologen. Sie reden von der Persistence of Religion. Die unbeirrbare Beharrungskraft der Religion, ein Wiedererwachen der Religion, aber die kommt nicht unbedingt dem Christentum zugute. Amerikanische Religionssoziologen reden dann von einer unchurched religion, eine unbekirchte Religiosität, in dem jeder seine eigene Religion gleichsam lebt und erfindet und das Gemeinschaftliche, das Gesellschaftliche der Religion weithin verloren gegangen ist, bis ins Christentum hinein, nicht dieser berühmt gewordene Slogan Jesus ja, Kirche nein, ist ja sehr weit verbreitet, auch innerhalb der Kirche. Er entspricht aber nicht der Intention Jesu, er entspricht nicht der Intention der Heiligen Schrift, in der Gott ja nicht einfach einzelne Menschen beruft, sondern ein Volk beruft, eine Gemeinschaft beruft und in diesem Volk dann Einzelne zu einem besonderen Dienst an diesem Volk. Und Jesus hat uns ja nicht gelehrt, Vater meiner zu beten, sondern Vater unser zu beten, weil Gott nur mein Gott sein kann, wenn er auch der Gott von Herrn Lütz und von Professor Marx ist. Also Religion etwas ist, das Gemeinschaft fördert und Gemeinschaft stiftet. Und diese Dimension scheint mir weithin verloren gegangen zu sein. Hinzu kommt, dass der Mensch heute eine Grundverdacht gegenüber Institutionen hat. Ich würde meinen, die Menschen würden heute genauso oft aus dem Staat austreten wie aus der Kirche, wenn sie das könnten. Das eine kann man eben nicht und das andere kann man sehr leicht. Also wie geht der heutige Mensch mit Institutionen um? Das scheint mir ein Problem zu sein.
Dr. Lütz, wir sprechen vom Menschen. Wie würden Sie den Menschen in der westlichen Welt beschreiben im Unterschied zu Menschen in Afrika und Asien, wenn wir eben sehen, dass diese Menschen offensichtlich für nicht nur für Religion aufgeschlossener sind, sondern auch für den christlichen Glauben? Wie sind die Unterschiede zu bestimmen und am Ende vielleicht auch zu bewerten?
Also ich kann das nicht genau bestimmen, weil da müsste man ja sehr viel, sehr intensiv sich wissenschaftlich nochmal mit diesen Unterschieden beschäftigen. Ich kann das vielleicht persönlich sagen. Ich bin vor 20 Jahren ernannt worden zum Mitglied des Päpstlichen Rats für die Laien. Und ich finde das nicht so toll, in irgendwie so Honoratiorenveranstaltungen zu sein und habe eigentlich gedacht, was soll ich da überhaupt? Ich wusste auch gar nicht, wie ich daran kam. Und dann bin ich da angereist und muss dann schon sagen, dass ich es wirklich sehr beeindruckend und für mein Leben auch wichtig fand, zu erleben, wie Christen in Afrika, nämlich das ist international, das sind international 30 Mitglieder aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika, und wie unser libanesisches Mitglied mit Tränen in den Augen uns erzählt, wie das Christentum im Libanon langsam abbröckelt, wie unser ägyptisches Mitglied erzählt, was es bedeutet, in Ägypten heute Christ zu sein, mit welchen Auseinandersetzungen sie zu kämpfen haben, wie unser chinesisches Mitglied erzählt, wie toll die Aufbruchbewegung da ist. Das gibt eine ganz andere Dimension und man kommt auch ein bisschen aus dieser etwas manchmal auch betulichen Kirchendebatte raus, die wir hier so haben, wo wir so innerkirchliche Lieblingsthemen seit Jahrzehnten besprechen, die alle nicht zu einer Lösung finden. Aber die Leute legen die Platten immer wieder auf, ohne dass das zu irgendwelchen Effekten führt. Also mir scheint, dass in Afrika, auch in Asien, das zum Teil vitaler ist. Aber die Gefahr einer Antwort auf eine solche Frage ist ja immer, dass wir uns als Europa so ähnlich schildern, wie die Amerikaner das dann zum Teil gemacht haben, dass wir alle vergreist sind und da sind jetzt alle die Aufbrüche. Ich glaube, wir müssen schon sehen, was wir hier in Europa auch beitragen konnten und auch können. Und als Psychotherapeut arbeiten wir ja heutzutage ressourcenorientiert, dass wir schauen, was sind die Kräfte des Patienten, also die ganzen Defizite zu analysieren. Wir haben immer wieder, auch jetzt, aber das ist ganz normal, stellen wir die Warum-Frage. Warum ist das so? Mit dieser Frage kommen auch Patienten. Ja, warum geht es mir so schlecht? Und ich habe mal einem Patienten, da hatte ich gerade mich mit diesen neuen Methoden beschäftigt, das war nicht so ganz professionell, gesagt, wollen Sie jetzt wissen, warum Sie so schlecht dran sind oder wollen Sie, dass wir das Problem lösen? Dann war das ein Manager und er sagte, ja, dann lieber die Lösung. Aber ich hätte gerne auch gewusst, warum. Gut, aber und dann haben wir lösungsorientiert gearbeitet und dann ging es dem tatsächlich auch besser. Und es war ihm nachher auch wurscht, warum. Und sorgfältig zu schauen, wo sind Aufbrüche im Christentum? Wo gibt es wirklich Vitalität, über die man mehr reden müsste und reden muss, wo man den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit drauf lenkt? Es gibt, was weiß ich, es gibt jetzt dieses Gebetshaus in Augsburg, ich war da noch nie, ich habe nur davon gehört, da treffen sich über 10.000 junge Leute, ja, zum Beten. Also in meiner Theologiestudiumzeit war jemand, der beim Beten erwischt wurde, schon, also, verdächtig, ja, also man dachte, frömmelnd, fundamentalistisch, möglicherweise sehr eng jedenfalls. Und ja, das ist jetzt ein bisschen kabarettistisch gesagt, aber es war tatsächlich so, Kader Koch hat gerade gesagt, Mission, das sagte man nicht und wenn zu viel gebetet wurde, das war dann auch irgendwie, und vor allem, wenn das Allerheiligste angebetet wurde, das war für uns Theologen völlig unmöglich, die eucharistische Anbetung. Ja. Jetzt gibt es inzwischen Night Fever, das ist so eine Initiative, die es in ganz Deutschland gibt, wo, meine Frau hat das erlebt in Bonn, wo das Allerheiligste ausgesetzt ist. Das ist natürlich für Evangelische immer irritierend, muss ich aber nicht erklären. Ne? Ja gut, wir sind ja in Bayern, Sie kennen das alle. Gut, wo das Allerheiligste ausgesetzt wird und dann gibt es so Taizé-artige leise Musik, sodass man beten kann. Man kann dann so ein Kerzchen nach vorne tragen und man kann ein Anliegen in einen Kasten tun und diese Zettel, die da sind, die werden dann in ein Kloster geschickt und da beten dann Ordensschwestern für diese Anliegen. Und meine Frau war in Bonn und hat gesagt, die Hälfte der Leute, die sie auf dem Marktplatz in Bonn, ganz normale Menschen, angesprochen hat, sind in die Kirche gegangen und haben das gemacht, auch Muslime übrigens, also haben das gemacht. Und dann hat meine Frau das bei uns im Dorf gemacht, heißt das nicht Night Fever, sondern Abend des Lichts, der Musik und des Gebets, weil Anglizismen nicht so gut sind da. Und den Dienstagabend, 2 Stunden, zwischen 8 und 20 Uhr gibt es immer kostenlos Pfannkuchen im Pfarrheim für die Kinder. Und ich behaupte immer als Arzt, Kinder, die nicht gerne Pfannkuchen essen, müssen ärztlich untersucht werden. Und ein bisschen Korruption muss ja sein. Und dann kommen die Kinder dahin und dann können die Eltern beten, ja, nämlich zwischen 8 und 20 Uhr. Meine Frau ist natürlich clever, die weiß, da ist immer bei kinderreichen Familien, da ist Großkampftag, da muss gegessen werden. Und so haben die Eltern mal Zeit, ruhig zu beten. Und meine Frau ist Journalistin, hat das bekannt gemacht. Und an dem Abend, wir haben normalerweise 250 Leute sonntags in der Kirche, an dem Abend waren 400 Leute in der Kirche. Der Pfarrer kam zu spät, weil er war bei einer Sitzung, ist halt so. Und da sah die alle und sagte, so ein Rheinländer mit viel Humor, sagte, was ist denn hier passiert, haben Sie die alle bezahlt? So, ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, die Menschen wollen einfach beten. Die wollen beten. Die wollen nicht über Kirchenthemen immer diskutieren, die wollen beten. Die haben eine Krebsdiagnose, was sollen sie machen? Das Kind ist gestorben, ja, die Ehe ist kaputt. Was soll man denn machen? Die wollen beten, ja. Und je mehr wir das tun, was im Grunde auch, was die Menschen anspricht, je mehr wir darüber reden, je mehr wir das verbreiten, glaube ich, desto mehr kann das auch wieder wachsen. Und wenn wir natürlich kann man analysieren, warum beten die Leute heute so wenig? Da könnte man drüber promovieren zum Beispiel. Das war jetzt die Vorlage für eine Attacke von Professor Marc Schiess.
Na, ich habe Professor Marc Schiess, lassen Sie uns über die evangelische Kirche kurz sprechen. Im letzten Jahr ist ein Luther-Jubiläum gefeiert worden, das der Höhepunkt war einer sogenannten Reformationsdekade, also über 10 Jahre Themen des Glaubens aus evangelischer Sicht sind da bearbeitet worden. War das ein Aufbruch? Jetzt so rückblickend 1 Jahr nach Ende des Reformationsjubiläums der Luther-Dekade?
Also weil Herr Lütz immer so schöne Einzelbeispiele hat, erzähle ich auch mal eins, um meine Antwort ja zu begründen. Sie ahnen, auf die Frage von Ihnen kann man natürlich antworten nach dem berühmten Motto, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich weiß noch ganz genau, in Frankfurt-Oder, das ist eine grauenhaft zerstörte Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges, steht in der Mitte eine große gotische Stadtkirche, schwer zerstört, und zum Reformationsjubiläum haben die mit Hilfe von Spendensammlungen in der Stadt die alten Reformationsepitaphien rekonstruiert. Und da wurde eine Ausstellung eröffnet und der agnostische Oberbürgermeister saß neben mir während der Ausstellungseröffnung, guckte mich an und sagte, ich habe endlich verstanden, was evangelisch und was Reformation ist. Und da ging ich raus und dachte, wunderbar, ja, fein. Also sozusagen ist nur einer und ist natürlich die Frage, wie ist denn das mit den anderen Menschen in Frankfurt oder? Aber ich finde auch, man muss, die Wirklichkeit ist im Augenblick sehr, sehr differenziert. Und man muss hingucken, Taizé-Andachten wahnsinnig voll. Ich erlebe gerade so im ländlichen Raum, Brandenburg ist schwierig, wenn Sie 7 Kirchengebäude haben, die verfallen und daraus was machen müssen. Da gibt es ganz beeindruckende Gemeinden, wo unglaublich viel geschieht. Also nochmal auf die Frage mit dem Reformationsjubiläum, wenn ich an den Hildesheimer Gottesdienst denke, eine unglaubliche Geschichte, da lag ein Kreuz aus Meschede, glaube ich, aus der Abtei, was so als Barrikade und Panzersperre da lag, und dann haben das Jugendliche aufgerichtet und da kann man durchgucken durch das ganz große Kreuz und sieht, dass es außen rostig ist und innen golden, und kann auf der anderen Kreuzesseite jemand erkennen, da sind Verabredungen gemacht worden, an die wir uns in der evangelischen Kirche, glaube ich, gar nicht halten, dass wir im Fürbittengebet, im eucharistischen Teil auch der katholischen Hierarchie gedenken und umgekehrt. Also ich finde, es ist unglaublich viel passiert, weil ich da ein Buch drüber geschrieben habe, erzähle ich jetzt nicht alles, was da drin steht, aber ich argumentiere sehr energisch dafür, da ist viel passiert. Es gilt natürlich für alle Dinge, wenn man sich danach bequem auf dem Sofa ausruht und sagt, das war jetzt aber ein großes Jahr, ich bin völlig erschöpft, und jetzt die nächsten Jahre sich auf dem Sofa ausruht, dann wird die Wirkung irgendwann auch wieder verpuffen. Aber ich finde, es ist viel geschehen, es ist ökumenisch geschehen, es ist gelungen, Kernanliegen der Reformation zu vermitteln. Es hat auch Streit darüber gegeben. Also meine Antwort ist, ja, da ist viel passiert.
Mhm. Kernanliegen der Reformation, einmal hier für diese Runde.
Kernanliegen der Reformation.
Ich stelle diese Frage deshalb, weil ja, natürlich Kardinal Koch vorhin gesagt hat, Spaltung der Christenheit, eine der Ursachen sozusagen für die gegenwärtig schwierige Situation. Wenn wir sagen, da gibt es etwas Positives, das würde ich gern hier erklingen lassen im Diskurs hier.
Ja, dann mache ich es mal, es ist gut, dass Sie das gesagt haben, dann mache ich es mal auf Kardinal Koch bezogen. Ein Kernanliegen der Reformation ist, die ganze Kirche will das betreffen, keine Separatgemeinde gründen. Also man muss sich immer klar machen, Sie haben vorhin gesagt, dass ich vom Augustinianum ausgezeichnet wurde, das ist Luthers Orden. Luther war ein Mönch und zu dem Bewegendsten dieser Zeremonie gehörte, dass die sagten, unser Bruder Martin Luther. Also Martin Luther wollte eine Reform der ganzen Kirche, und er hat eine sehr stark durch den Kirchenvater Augustinus geprägte Theologie, und da muss man relativ nüchtern sagen, die hat in der Kirche immer Fans gehabt, sie hat aber auch ziemliche Kritiker gehabt, und man kann vielleicht auch ein Stück weit der großen abendländischen Kirchenspaltung, wenn man jetzt anfangen würde, die theologisch zu verstehen zu wollen, als Auseinandersetzung über Augustinus verstehen. Ich finde immer, ein Kernanliegen der Reformation, was für heute schlechterdings zentral ist, dass der Wert meiner Person, was ich bin, nicht definiert wird durch das, was andere Leute über mich sagen und was ich selber herstellen kann. Wir haben vorhin schon über Gottes Ebenbildlichkeit geredet, dass mir meine Position, die ich in der Welt habe und die Art und Weise, wie ich mit meinen Fehlern umgehe, von Gott gegeben wird und ich mir die nicht zu erarbeiten brauche. Das finde ich nach wie vor eine ganz großartige Einsicht, aber da könnte man auch statt Luther Augustinus drüber schreiben. Also das ist keine kirchentrennende Einsicht und das ist so auch eine der Ergebnisse dieses Reformationsjahres. In diesem Grundanliegen sind sich die Kirchen einig. Es gibt noch kleine Aufgaben, die in Kardinal Kochs und anderer Verantwortung liegen, aber jedenfalls, das ist nichts dieses reformatorische Anliegen, also das klingt ja manchmal so, das reformatorische Anliegen, das hat keinen kirchentrennenden Charakter.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sprechen heute Abend über das Christentum. Das klingt sehr allgemein, vielleicht auch vage und unbestimmt. Und wir brechen es, versuchen es herunterzubrechen auf die evangelische, auf die römisch-katholische Kirche. Und ich würde gerne jetzt in einem nächsten Schritt sozusagen über die Herausforderungen für die beiden Kirchen sprechen. Herr Dr. Lütz, wie sehen Sie denn die Herausforderungen für die römisch-katholische Kirche im Augenblick?
Ja, im Moment brauchen wir nur das Stichwort Missbrauch zu sagen. Dann haben Sie schon die wesentliche Herausforderung, die sich im Moment stellt. Ich finde, dass Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester und Ordensleute und auch durch evangelische Pastoren schlimmer sind als jeder andere Missbrauch. Weil die jungen Menschen, ich habe solche Patienten behandelt, die jungen Menschen nicht nur das Vertrauen in Menschen, sondern auch in Gott verlieren. Und das ist wirklich etwas ganz Furchtbares und da muss man auch konsequent mit umgehen. Das Problem ist, dass ich habe mich mit dieser Missbrauchsstudie beschäftigt, die leider wissenschaftlich, finde ich, zum Teil missglückt ist. Es gibt sehr gute Teile in der Studie. Dass dieses Thema so fokussiert wird, dass daraus, glaube ich, im Moment, so wie im Moment reagiert wird, da nichts Gutes rauskommt für die Opfer, nichts Gutes rauskommt für Prävention und so, sondern dass man mehr oder weniger panisch reagiert. Das finde ich eine wirkliche Herausforderung und ich hoffe, dass da demnächst wieder mehr Wissenschaft einzieht. Also ich habe immer sehr dafür plädiert, dass man diese Dinge auch wissenschaftlich seriös angeht. Dass man schaut, dass nicht irgendjemand aus der Hüfte entscheidet, der ist jetzt riskant oder der ist nicht riskant, sondern dass man Wissenschaftler daran lässt. Und dass man nicht aus der Hüfte sagt, das ist jetzt glaubwürdig oder nicht glaubwürdig, sondern dass man Wissenschaftler daran lässt. Da gibt es heute wissenschaftliche Möglichkeiten. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Wissenschaft in diesen Debatten. Das überlagert ja im Moment alles, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und andererseits glaube ich, dass wir auch atmosphärisch etwas verändern müssen. Da schließe ich mich Professor Markschies an. Dieses dauernde Jammern, das ist auch nicht gut. Also die Psychologie sagt zwar, Jammern macht gesellig. Also weiß ich, wie Sie das kennen, wenn Sie mit Leuten über irgendjemanden klagen, der gerade nicht im Raum ist, das stabilisiert die Gruppe, die Stimmung steigt, der Alkoholspiegel steigt, aber das ist nicht immer gut, ja. Und Deutsche Bahn zum Beispiel, Stichwort, schon fühlt man sich wohl und erinnert sich als Solidarität, man ist ja alle betroffen und es entsteht eine große ökumenische Gemeinschaft an Bahnkunden. Ja, und sag mal, wenn man katholische Priester zum Beispiel trifft, die fröhlicher Stimmung sind und optimistisch in die Zukunft schauen, also so eine anormale Gruppe, dann wie können sie die jetzt normalisieren? Und Sie können ihn normalisieren, indem Sie fragen, wie ist bei Ihnen der Kirchenbesuch? Zack, ist die Stimmung unten. Ja, bei mir nur noch so und so. Und ich sage dann, ja, man muss jetzt mal sehen, ja, bei Jesus Christus, dem Sohn Gottes, war der Kirchenbesuch 8%. Der Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist, hat 8% Kirchenbesuch gehabt. Johannes unter dem Kreuz und alle anderen Apostel waren über alle Berge. Das sind präzise, ich habe das mathematisch nachgerechnet, einer von 12, 8%. Insofern hat sich bei uns der Kirchenbesuch im Vorgebirge bei Bonn stabil gehalten, seit 2000 Jahren. ja, das ist jetzt ein bisschen kabarettistisch verkleidet. Aber was ernst gemeint ist dabei ist, dass wenn heute Leute über den Zeitgeist klagen, der Zeitgeist zur Zeit Jesu auch Mist war. Und wenn wir immer darüber klagen, wie schlimm das Leben ist, ja, damit kommen wir auch nicht weiter. Und wie schlimm es für die Kirche ist und für die Christen ist und so weiter. Die Christen in Ägypten werden zum Teil geköpft, diese berühmten Märtyrer. Und Kardinal Schönborn hat mir das erzählt, der ist da gewesen, hat mit diesen Witwen gesprochen. Der ist mit Tränen in den Augen zurückgekommen. Der war
unglaublich ergriffen von dem, was er da erlebt hat. Martin Mosebach hat darüber ja ein Buch geschrieben. Und darüber zu reden, auch heute, wo Menschen aus ihrem Glauben heraus etwas ganz Beeindruckendes gemacht haben. Ich habe ein Großonkel von mir, ist Mitglied im Kreisauer Kreis gewesen, im Widerstand gegen Hitler, war Mitverschwörer bei Stauffenberg, war der letzte Prozess vom Volksgerichtshof, war sein Prozess. Er hat überlebt, ich habe seine Autobiografie geerbt, die kommt nächstes Jahr bei Herder in so einer Kurzfassung raus. Und der ist so katholisch gewesen, ich habe nachher seinen Haushalt aufgelöst sozusagen. Der ist so katholisch. Ich habe nie ein Haus mit mehr Madonnen pro Quadratmeter erlebt wie dieses Haus. Ja? Der aus seinem tiefen christlichen Glauben heraus, und da kann man jetzt auch Bonhoeffer nennen oder andere, aus dem tiefen Glauben heraus hat er etwas ganz Großes gemacht, sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und davon zu erzählen, das darauf kommt es wieder an und nicht dauernd diese Strukturdebatten zu führen. Also die Frage, wie jetzt die pastorale Versorgung ist. Ja, ich habe übrigens auch mal gesagt, ich habe mal mit Bischöfen diskutiert und habe gesagt, also ich glaube, dass die Evangelisierung Deutschlands deutlich vorankommen würde, wenn die Bischofskonferenz erklären würde, dass zwei Worte künftig verboten werden in allen kirchlichen Dokumenten. Pastoral und Katechese. Weil das sind beides Worte, die jemand, der außerhalb der Kirche ist, überhaupt nicht versteht. Aber für uns sind die ganz selbstverständlich. Und ich glaube, dass das auch ein Symptom ist, dass wir zum Teil eine Innensprache führen, eine Theologensprache führen, die andere Leute nicht mehr verstehen. Als ich mein Buch Gott geschrieben habe, hat der Verlag, der war unsicher, soll man da jetzt über Gott ein Buch schreiben, hat dann 20 Buchhändler eingeladen. Die sollten darüber mal diskutieren, ob man so ein Buch machen sollte. Und da haben die Buchhändler zuerst mal gesagt, schreiben Sie nicht über Gott, schreiben Sie über Engel. Gott verkauft sich nicht. Fand ich auch schon mal von der Formulierung toll. Und dann sagten die, und Theologensprache, das sagen wir Ihnen gleich, Theologensprache ist unverkäuflich. Das brauchen Sie gar nicht zu drucken, das können Sie fotokopieren lassen. Und tatsächlich, dann habe ich das erst mal selbst ein bisschen beobachtet, gibt es eine bestimmte Sprache, die wir Theologen ganz selbstverständlich sprechen, die auch Leute, die regelmäßig in die Kirche sind, verstehen, die für andere Leute irritierend wirkt. Wir hatten bei uns Domjubiläum in Köln. Ich sage dann immer, im Kabarett sage ich immer, 3000 Jahre Kölner Dom. Und dann erlebt man immer, kann man immer tatsächlich als Psychiater sehen, wie die Leute nachdenken. 3000 Jahre Kölner Dom. Ich wiederhole das dann immer. Und sage, ja, das Christentum ist bei uns im Rheinland erfunden worden, es ist nach 1000 Jahren dann in Palästina gelandet. Wir Rheinländer sind da immer so bescheiden, dass wir das nicht sagen. So, ja, so. Aber wir hatten tatsächlich Domjubiläum, es war eine große Messe im Dom und eine Pastoralreferentin hat eine Einführung in den Dom gemacht. Wo sind wir hier? Was ist das alles? Was ist der Sinn dieses Gebäudes? Hat sie auch sehr gut gemacht und sie begann mit dem unglaublichen Satz, wenn wir uns auf dieses Gebäude einlassen. Und in dem Moment habe ich gedacht, welcher Metzger redet so? Kein Metzger lässt sich auf Gebäude ein, das machen Metzger nicht. Metzger lassen Wurst aus, aber sich nie auf Gebäude ein. Theologen haben zum Beispiel ein Stück Hoffnung. Ja? Metzger haben ein Stück Wurst. Ja? Theologen haben natürlich einen viel wolkigeren Gegenstand als Metzger. Und deswegen wollen die auch mal ein Stück haben, das kann man ja auch verstehen. Aber menschlich. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, wir müssen auch wieder die Sprache gewinnen. Professor Markschies macht das ja auch, dass der viel in der Öffentlichkeit mit Menschen redet. Aber es gibt eben auch Theologen, die sozusagen im internen Kreis reden und es gar nicht mehr merken, wie hermetisch das ist. Und das ist diese Theologensprache, also da ist Latein ja noch besser. Bei Latein gibt es wenigstens Lexika, da kann man mal nachschlagen. Aber bei der Theologensprache, das verstehen sie einfach nicht. Und da sozusagen normaler wieder auf Menschen zuzugehen und auch die Probleme der Menschen selber anzunehmen, das finde ich wichtig. Und das finde ich auch das Großartige an Papst Franziskus, dass er die Menschen am Rand der Gesellschaft wieder in den Mittelpunkt stellt, die wesentlichen Dinge des Christentums in den Mittelpunkt stellt und nicht Quisquilien, die innerkirchlich vielleicht interessant sind, aber außerkirchlich Menschen auf dem Sterbebett nicht interessieren.
Wenn man die Berichterstattung über die Kirchen in den letzten Jahren verfolgt, taucht ein Stichwort regelmäßig auf, nämlich der Vertrauensverlust. Der Vertrauensverlust in die Institution Kirche, ob katholisch oder evangelisch. Ich habe mir mal einige Studien angeguckt, die so Rankings ausarbeiten. Also man könnte auch sagen, eine Hitparade, wer steht oben und wer steht unten. In der Regel befinden sich die Kirchen im Mittelfeld, nach Universitäten, Krankenkassen und der Bundeswehr und vor Banken, Versicherungen und Managern. Und wenn man das herunterbricht, das sind Studien zur Situation in Deutschland, wenn man auf Ostdeutschland schaut, dann stellt man fest, dass das Vertrauen in die Institution Kirche noch deutlich geringer ausgeprägt ist. Sie haben die vorherige Frage mit dem Stichwort Herausforderung der Kirchen mit dem Missbrauchsskandal eröffnet. Meine Frage an Sie, Kardinal Koch, ist, für wie groß halten Sie den Einfluss dieses Skandals, der die evangelische wie die katholische Kirche ja beschäftigt, im Blick auf das Stichwort Vertrauen, Vertrauenverlust? Ist das ein entscheidendes Stichwort?
Ich glaube schon, dass das wesentlich dazu beiträgt. Und zwar, ich würde das, was Herr Dr. Lütz gesagt hat, unterstreichen. Es gibt überall sexualisierte Gewalt, aber in der Kirche ist sie schlimm. Und zwar deshalb, es gibt zwei intime Bereiche im menschlichen Leben, das ist die Sexualität und die Religion. Und wenn diese beiden intimen Bereiche miteinander im Krieg sind und dann noch unter dem Baldachin des Heiligen, ist es einfach besonders schrecklich. Und ich glaube, damit hängt das in der Tat zusammen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite dann, wie die Kirche oder die Autorität in der Kirche mit dieser Sache umgegangen ist, mit diesen Verbrechen umgegangen ist. Nur muss man hier natürlich sagen, dass die ganze Sache auch eine Geschichte hat. Und die Art und Weise, was wir heute über Pädophilie, über sexualisierte Gewalt wissen, uns keine Entschuldigung mehr gibt, es heute nicht zu tun. Das hängt sicher mit dem fehlenden Vertrauen zusammen. Ich bin allerdings überzeugt, dass die Kirchen vielleicht einmal in die Geschichte eingehen werden als jene Institutionen, die sich am entschiedensten dieser Herausforderung gestellt haben. Das kann man heute so noch nicht sagen. Ich kann es nur in der Hoffnung so formulieren. Und dass die Kirche alles daran setzen muss, das verlorene Vertrauen wieder zu gewinnen. Dadurch, dass sie das erstens, denke ich, eine klare Opferperspektive hat, dass sie an erster Stelle die Opfer sieht, denen Zuneigung und Hilfe schenkt. Zweitens eine Nulltoleranz übt im Blick auf das, was sexualisierte Gewalt heißt. Und drittens alles für die Prävention tut, dass das nicht mehr getan werden kann. Dann, glaube ich, kann verletztes, verloren gegangenes Vertrauen wiedergewonnen werden. Und das hoffe ich.
Der neue Hildesheimer katholische Bischof hat unlängst davon gesprochen, dass Missbrauch von Macht sozusagen in der DNA der katholischen Kirche, so hat er es sich zitieren lassen, steckt. Er hat von Strukturen des Bösen gesprochen, die es zu bekämpfen gilt. Starke Worte, wären das Worte, die Sie sich auch zu eigen machen würden?
Ich müsste Bischof Wilmer zunächst einmal fragen, was er unter Kirche versteht. Wenn er unter der Kirche versteht, all die Menschen, die zu ihr gehören, von denen alle Sünde sind und alle von der Erbsünde geprägt sind, dann würde ich ihm zustimmen. Aber wenn ich Kirche als eine Institution auch von Gott her sehe, die Jesus begründet hat, die im Dienst dessen steht, dann kann ich unmöglich sagen, dass das in der DNA des Leibes Christi begründet ist. Da sträubt sich mir alles im Kopf. Ich kann das Anliegen dahinter verstehen, aber ich denke, wir haben heute ein bisschen die Tendenz, nicht den einzelnen Sünder zu sehen, sondern die Strukturen der Sünde. Das ist eine Gegenreaktion zur Vergangenheit, wo wir nur den Einzelnen vielleicht gesehen haben und nicht gesehen haben, wie sehr das Ganze auch strukturell bedingt sein kann. Aber heute habe ich den Eindruck, dass wir nun allzu sehr einseitig auf die Strukturen schauen und den einzelnen Täter, den einzelnen Sünder nicht mehr ins Auge blicken. In dem Sinne würde ich sagen, wir haben in der Kirche schwere Sünder, wir haben schwere Verbrecher, aber ich würde nicht sagen, dass das mit der DNA der Kirche zu tun hat. Aber wie gesagt, wahrscheinlich geht Bischof Wilmer von einem anderen Kirchenbegriff aus, dann wollen wir nicht darüber streiten, sondern das ernst nehmen, was die Herausforderung ist. Aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir jetzt alles darauf setzen, wir müssen einfach die Strukturen verändern und dann ist auch der Einzelne wieder besser, könnten wir einem marxistischen Fehlschluss unterliegen?